Ich war immer veränderungsbereit und immer innovationsoffen. Also ich habe das mal vor 30, 40 Jahren im Unternehmen, als ich dann anfing, und dann kamen immer die Bedenkenträger. Es geht aber nicht, weil. Und da habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt, in Anführungsstrichen. Und da habe ich gesagt, pass auf, jetzt machen wir einen Deal. Ihr könnt mir immer 5 Minuten erzählen, warum es nicht geht. Ich höre auch zu. Aber 55 Minuten habt ihr Zeit zu sagen, wie ihr es vielleicht doch lösen könnt. Also die Philosophie und die Denkprozesse einfach zu öffnen und zu verändern.
Glaubst du, das ist dein Erfolgsgeheimnis? Dass du Menschen aktivieren kannst, anders zu denken? Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. In dieser Podcast-Folge heute überspringe ich die große Vorstellung meines Podcast-Gasts, denn sein Name ist bekannt. Er ist eine Unternehmerlegende, Martin Kind, heute zu Gast. Hallo Martin, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Bin gern nach Hildesheim gekommen.
Vielen Dank.
Martin, Legende, wenn ich das noch anmerken darf, ja? Ist eigentlich ein unglücklicher Begriff. Ich lebe noch und habe es auch noch vor.
Kannst du uns so ein bisschen erstmal abholen? Wo hat die ganze große Reise begonnen? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Ich habe mitbekommen, du hast tatsächlich einen Preis dafür bezahlt, um die Firma damals von deinem Vater quasi zu kaufen. Wie war damals der Anfang?
Naja gut, es war eine ganz andere Zeit. Das lässt sich mit der heutigen Situation in keiner Weise vergleichen. Ja, ich bin also 1944 geboren, im letzten Jahre des Zweiten Weltkrieges. Und Deutschland hat verloren. Der Wiederaufbau war notwendig. Deshalb auch heute mit großer zeitlicher Distanz umso intensiver mein Respekt vor der Generation, der Nachkriegsgeneration, die Wiederaufbauarbeit geleistet haben. Da wurde nicht geredet, nicht gelabert, sondern es wurde gearbeitet. Es wurde angepasst und angefasst und man hatte Ziele. Und deshalb also auch meine Eltern hoher Respekt, dass sie nach dem Kriege zu dieser Aufbaugeneration gehören. Und ich glaube, dass ich es heute noch besser beurteilen kann als vor 50 Jahren oder wann auch immer. Und ich persönlich habe dann das Abitur gemacht.
Wo, in Hannover?
In Großburg-Schwedel bin ich zur Schule gegangen. Und ich habe da in der Phase schon irgendwann gewusst, bedingt, alles nur eingeschränkt, aber doch schon gewusst, was ich will, auch bedingt schon, was ich nicht will. Und ich hatte eine klare Vorstellung, dass ich mich technisch, kaufmännisch organisieren will und ausrichten will und habe mich nach dem Abitur dann bei Siemens in Erlangen beworben für eine Ausbildung. Ich habe dann 2 Ausbildungen gemacht, aber die erste Ausbildung war die Stammhauslehre. Da musste man noch Eignungstest machen und all solche furchtbaren Sachen. War nicht ganz einfach, glaube ich. Also auf jeden Fall habe ich den Eignungstest wie auch immer bestanden. Und Siemens hat mich genommen als zur Ausbildung zum Stammhauslehrling. Das Abitur ist mir relativ schwer gefallen, während als ich die Ausbildung dann machen konnte, bei den Themen, die mich interessiert haben.
Welche waren das?
Ja, es war in Wirtschaft, das mich einfach interessiert hat. Und da war ich auf einmal sehr viel mehr lernbereit und engagiert, motiviert, also alles so positive Eigenschaften, um Dinge dann wirklich aufzunehmen, umzusetzen, zu verstehen und so weiter und so weiter. Ich habe das mit Engagement und Freude gemacht, habe die Ausbildung dann nach 2 Jahren dort diese Ausbildung beendet. Das sind bei Siemens die Leute, die für mittlere und obere Führungsaufgaben vorgesehen sind. Und habe mich dann noch für eine zweite Ausbildung zwischen Siemens und der Uni Würzburg damals entschieden. Das war die zum Hörgeräteakustiker.
In welchem Jahr sind wir gerade gedanklich?
Irgendwo in den 60er Jahren. Letzten Jahrhunderts. So lange ist das her. Ja gut, habe ich auch gemacht. Dann habe ich noch ein bisschen bei Siemens gearbeitet und hatte, und das ist im Leben eben, was man auch unter Glück subsumiert, ich hatte bei Siemens einen Chef.
Herr Döll.
Herr Kurt-Erich Döll, so hieß er. Und eine tolle Persönlichkeit, bei dem ich unglaublich viel lernen konnte und durfte, der mich auch gefordert hat, aber auch gefördert. Und dann war irgendwann der Punkt einer Entscheidung, was mache ich weiter? Will ich mich innerhalb der Siemens-Struktur versuchen, hochzuarbeiten? Oder gehe ich unter Umständen diesen Weg, den ich dann entschieden habe? Und das, der Auslöser war dann letztendlich das Gespräch mit Herrn Döll. Seine Meinung war mir immer sehr wichtig. Und er hat gesagt, mutig, man braucht sehr viel Stehvermögen. Damals waren die Produkte, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, primitivste Analogtechnik, aber es gab keine bessere. Das muss man auch deutlich sagen. Also der audiologische Nutzen für Schwörige war unglaublich eingeschränkt. Naja, ich habe mich für diesen Weg entschieden, weil er gesagt hat, die Perspektive, die kann gut sein. Aber diese Phase bis zur Perspektive, die ist natürlich eine deutliche Herausforderung. Das war auch so. Aber ich habe die Charaktereigenschaft, wenn ich was mache, will ich es auch erfolgreich machen. Mhm. Ich habe gekämpft und habe diese Herausforderung angenommen. Und irgendwann kam natürlich in dieser Phase auch die technische Weiterentwicklung, damit auch die höhere Akzeptanz des Hörgerätes. Und der große Durchbruch gelang dann mit der Digitalisierung. Und,
aber die Frage vorher noch, also was war jetzt der Schlüsselpunkt, dass du gesagt hast, ich gehe den Weg in die Selbstständigkeit und ich gehe nicht den Weg der großen Karriere innerhalb des Siemens-Konzerns?
Ja, das ist ja keine Garantie, ne?
Ja.
Da muss man sich durchsetzen und da gibt es immer viele Leute, die Einfluss auf solche Karrieren natürlich haben. Aber das Gespräch mit Herrn Döll hat mir gezeigt, ich bin schon etwas schwieriger Zeitgeist gewesen. Ob ich mich in solche Strukturen so ohne weiteres integriert hätte und versucht hätte.
Schwierig, damit ist gemeint, so ein bisschen.
Ich habe klare Vorstellungen
oder
und ich weiß, was
anders.
Ich will, ich weiß, was ich nicht will und habe auch klare Meinungen, die ich sehr deutlich auch formuliere. Damals schon viele nicht hören wollten, heute ist das nicht anders. Aber das war eben meine irgendwo Persönlichkeit.
Kann man sagen, dass der Herr Döll so ein bisschen wie ein Mentor war für dich?
Ja, kann man, wenn man subsumieren will, kann man das vielleicht sagen. Ja.
Und gab es in dem Leben noch mehr Mentoren, also noch mehr Menschen, die du um Rat gefragt hast, wenn du was brauchtest?
Nicht wirklich. Also er war derjenige,
Bitte? Dein eigener Vater?
Jein. Der war sehr schwierig, Nachkriegsgeneration durch den Krieg geprägt. Eigentlich war er nie Unternehmer in dem Sinne und er war im Umgang nicht pflegeleicht und das war ja auch einer der Gründe, dass ich gesagt habe, ich muss mich jetzt erstmal als befreien. Ich muss ich werden, ich muss meinen Weg selber definieren und dann natürlich beweisen, dass ich will und auch natürlich kann. Deswegen mein Vater war, er hat dazu beigetragen, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe, selbstständig zu werden und meinen eigenen Weg zu gehen.
Aber du hättest ja auch in anderen Wegen ja auch selbstständig werden können. Aber ja, du hast gesagt,
ja gut, nee. Da war ich, weil ich bei Siemens war. Meine Mutter hatte so einen Hörgeräteladen und ich war ja bei Siemens Werner Werk für Medizintechnik. Mhm. Und das ist der Medizinbereich und Hörgeräte gehörten auch dazu.
Okay, verstanden. Und dann hast du dich mit deiner Mutter zusammengesetzt und hast gesagt, okay, ich...
Ja, das hatte private Gründe. Meine Eltern haben sich getrennt und meine Mutter hat gesagt, ich gehe jetzt weg und ich will dir den Laden abgeben.
Okay.
Nur damals war das ein sehr, sehr kleiner Laden, wenig Umsatz, geringen Gewinn.
Zwei Mitarbeiter, meine ich?
Ja, ich meine, es waren zwei Mitarbeiter. Und... Deswegen haben wir uns geeinigt, dass ich einen Anerkennungspreis, auch nicht mehr, denn Geld hatte ich ja damals nicht, einen Anerkennungspreis zahle, denn sie brauchte irgendwo auch natürlich für ihr weiteres Leben auch ein gewisses bisschen Geld, sag ich mal so.
Das war jetzt in welchem Jahr, dass der Preis gezahlt wurde?
Ich glaube, 68 war oder okay. 68 oder 70, okay. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Was war danach denn der nächste große Baustein?
Ja gut, als ich diese Entscheidung getroffen habe, grundsätzlich für mich, habe ich natürlich eine Strategie entwickelt. Denn ich hatte schon die Vorstellung, nicht so einen Laden zu machen. Das war nicht meine Idee, sondern ich wollte ein Unternehmen aufbauen. Und so habe ich dann auch eine Konzeption-Strategie erarbeitet, wie ich vielleicht erfolgreich mich in diesem Markt entwickeln kann.
Mhm. Kannst du uns mal ein bisschen konkrete Einblicke geben? Also das heißt, Strategie ist, du machst dir Gedanken über vielleicht eine andere Immobilie, über das Geschäft an sich oder?
Also ja, es war ja nur, erstmal ging es um die Entwicklung des Hörgerätegeschäfts. Es war ja ein Laden und es gab zwei Visionen. Die eine war Filialisierung.
Ja.
Sie brauchen den Markt, wenn sie groß werden wollen im Retail-Geschäft,
ja,
dann brauchen sie den Markt. Und da brauchen sie Outlets, in denen sie Produkte, Dienstleistungen etc. anbieten. Und wenn es geht, bundesweit, dann hat man eine gewisse Bedeutung und Größe erreicht. Und das Zweite, das habe ich natürlich bei Siemens gesehen, gelernt, war auch die Produktion. Mir war klar, dass ich über das Retail-Geschäft später auch in die Produktion gehen will. Aber als zweiten Schritt, das erste war erst einmal, sie brauchen immer Märkte, wo sie Produkte absetzen können. Und das habe ich dann von Beginn an versucht, ist auch relativ kontinuierlich dann gelaufen.
Also im Grunde genommen hat man sich da die Wertschöpfungskette angeschaut, gesagt, hier Dienstleistung, aber davor ist Produktion, danach ist noch Logistik vielleicht.
Das Entwicklung, aber, Produktion, genau, dann Vertrieb.
Und dann kann man sich das immer Stück für Stück erarbeiten, dass man die Wertschöpfungskette entlang geht und sagt, okay, wir erweitern
unsere Geschäftsfelder. Ja, wobei ich bin vom Schlussendpunkt gekommen.
Zum Anfang.
Ich bin umgekehrt in den Markt gegangen, ja.
Okay, und was waren aber dann trotzdem die nächsten großen Bausteine? Also gab es da so einen Schlüsselmoment, wo dann plötzlich irgendwie 10 Mitarbeiter da waren oder gab es da irgendwie vielleicht einen Gesetzesentwurf, wo dann irgendwie die Preise anders gestaltet werden durften? Oder war das wirklich immer stetig und langsam?
Der Gesundheitsmarkt war damals, ist heute auch noch
sehr schwierig
reguliert.
Genau.
Und die Wettbewerbsbedingungen und auch die Anforderungen sind, ich sage es einfach nur wieder schwierig. Nein, ich bin ein klarer Gegner regulierter Märkte, weil sie brauchen sehr viel Bürokratie, sie nehmen Innovationskraft, Veränderungsbereitschaft, sie verhindern auch teilweise Wettbewerb,
absolut,
den wir eigentlich genau brauchen. Absolut. Wenn Preise kritisiert oder diskutiert werden, müssen aber die Voraussetzungen sein, dass der Wettbewerb akzeptiert wird und damit natürlich auch Kreativität der Ideen. Die wird in den regulierten Systemen in der Regel eher verhindert.
Ja, zu der Politik kommen wir noch zu sprechen, also zur Wirtschaftspolitik. Aber vielleicht vorher noch, du hast eben gesagt, ja, Filialisierung. Und dann habt ihr es ja wirklich ordentlich getrieben und es expandiert in Deutschland. Aber dann habe ich auch mal sowas gelesen, wie es auch nicht mehr expandiert in Deutschland. Ihr habt ja wirklich eine Expansion auch weltweit getrieben. Ja. Also es gibt ja sogar Filialen in Singapur. Da stelle ich mir die Frage, wie kommt man da auf die Idee zu sagen?
Ich würde vielleicht gerne auch vorher anmerken, dieser Markt wurde damals wirklich neu entwickelt, die Hörgeräteakustik und natürlich auch im System des deutschen Gesundheitswesens. Aber es gab keine ausgebildeten Mitarbeiter. Mhm. Dann hat der Gesetzgeber ein Berufsbild geschaffen und hat die Hörgeräteakustik sowie auch die Augenoptik den Gesundheitshandwerkern zugeordnet. Und das bedeutet eine 3-jährige Ausbildung zum Gesellen, nach der Gesellenzeit dann die Möglichkeit der Ablegung der Meisterprüfung. Denn wir brauchen in jedem Laden A, einen Meister und wir brauchen Mitarbeiter. Und zwar qualifizierte.
Und das auch wirklich in jedem Laden, oder? Also man darf keine Filiale führen ohne einen Meister.
Genauso.
Ja, und glaubst du aber, dass einfach aufgrund des Fachkräftemangels, dass solche Regeln entschärft werden müssen?
Ja, sie sind nicht mehr zeitgemäß. Ich gehe manchmal teilweise sogar so weit, dass sie auch die Bereitschaft zur Weiterentwicklung auch der Mitarbeiter eher begrenzt, weil sie einfach sagen, ich habe doch die Voraussetzungen, das reicht mir. Märkte verändern sich aber, Märkte entwickeln sich weiter. Und dann müssen die Profile der Mitarbeiter sich auch verändern. Wir haben schon Probleme, ältere Mitarbeiter immer wieder auf dem Weg der Innovation, der Veränderung mitzunehmen. Das, solche Titel behindern teilweise wirklich diese Bereitschaft. Man wird ein bisschen bequemer. Man hat ja die formalen Voraussetzungen geschaffen.
Der Begriff der Industrie kommt aus dem Lateinischen, Industria, und steht eigentlich für Fleiß und Ehrgeiz. Und ich glaube daran, dass Deutschland sich den Wohlstand erarbeitet hat durch die Industrie, die wirklich eine wirtschaftliche Revolution ausgelöst hat nach den Kriegen. Ich glaube aber auch daran, dass so diese Wohlstandszeiten auch eben Menschen noch bequemer machen und dass man dann wieder eine Rückentwicklung wieder sieht. Und das spüren wir auch überall, an jeder Ecke. Also das spüren wir
ja. Ja, das ist natürlich ein heißes Thema, aber begründet natürlich die Aussage. Ja, ich teile das im Wesentlichen. Ich will das mal auf die aktuelle Situation reduzieren. Wir haben Nullwachstum, die deutsche Volkswirtschaft. Damit sind wir in der EU Schlusslicht. Und ich sage es mal sehr plakativ, Nullwachstum bedeutet Stagnation. Und Stagnation über die Zeitachse bedeutet Wohlstandsverluste.
Ja.
Ich glaube, das ist den Menschen bisher nicht immer bekannt, was ein solcher Punkt, Nullwachstum bedeutet. Wohlstand können Sie nur erreichen über Wachstum. Wir haben es nicht. Und parallel dazu haben wir sicher dieses Wohl, ist ja toll, wenn es Menschen gut geht. Das soll es ja auch. Aber die Einstellungen verändern sich. An die Anforderungen, an den Faktor Arbeit verändern sich, an die Rahmenbedingungen. Dieser schöne Begriff Work-Life-Balance beschreibt das, glaube ich, sehr plakativ. Bezogen auf die Menschen habe ich da Verständnis für. Aber Wettbewerb ist immer international. Gerade einer exportorientierten Nation wie Deutschland ist Wettbewerb eine ganz entscheidende Stellschraube. Und wir müssen uns diesen Wettbewerb stellen. Und mein Eindruck ist, dass es viele Volkswirtschaften, andere Volkswirtschaften gibt, die noch hungrig sind, die mehr Kraft haben,
ja,
weil einfach die Bereitschaft ausgeprägt
ist. Wenn wir uns Asien anschauen,
ja, genau,
Indien anschauen.
Zum Beispiel, ich sag mal plakativ, hier wird 8 Stunden entwickelt, in China ist 24 Stunden, 7 Tage. Das heißt, mit der Dynamik werden sie schneller und zu besseren Ergebnissen kommen.
Die haben ja de facto dann 16 Stunden Wettbewerbsvorteil.
Ja, so können, also, wenn man es rechnerisch macht, ist das so. Ja, ja. Also gut, es gehört noch ein bisschen mehr dazu.
Ja, klar.
Aber immerhin. Das
ist sehr plakativ.
Es ist sehr plakativ, aber ich glaube, das versteht man dann auch etwas besser. Also wir müssen, glaube ich, die Situation analysieren. Wir müssen ehrlicher kommunizieren, was diese Entwicklung bezogen auf die deutsche Volkswirtschaft tatsächlich
ist. Was meinst du damit?
Ja, das
sind viele. Wo fehlt es an Ehrlichkeit?
Ja gut, es gibt aus meiner Sicht viele Punkte, über die man jetzt ehrlich diskutieren muss. Und das findet bisher in Deutschland nicht statt. Die Politik vermittelt den Eindruck, es funktioniert noch alles. Wir haben immer noch Geld zum Umverteilen. Ob wir es vielleicht nicht haben, wird gar nicht diskutiert. Also wir müssen jetzt ehrlicher eine andere Sprache entwickeln. Wir müssen ehrlicher informieren. Wir müssen die Menschen überzeugen. Wir können es ja nicht anordnen.
Und auch überzeugen von der Arbeit, finde ich.
Ja, weil, ja, genau.
Ich meine, du hast eben gesagt,
Mitarbeiter.
Wenn wir mit Unternehmern wie Martin Kind sprechen, kommt in diesem Podcast ein Thema immer wieder. Fachkräfte. Heute hat unser Sponsor der Folge eine Lösung dafür. Die Teamlike Personallösungen GmbH. Teamlike ist mit knapp 50 Mitarbeitern unser Partner aus und für die Region Hildesheim rund um das Thema Personalbeschaffung. Teamlike ist ein modernes Personalbüro mit unterschiedlichen Lösungen rund um die Themen Personalvermittlung, Personalrecruiting und Personalüberlassung. Durch diese Lösungen will Teamlike Unternehmen dabei unterstützen, Vakanzkosten zu reduzieren. Ich habe eine Wahnsinnszahl mitgebracht, denn Teamlike bekommt im Jahr über 1000 Bewerbungen, also im Schnitt knapp 3 Bewerbungen pro Tag, also wirklich eine Wahnsinns-KPI.
Team Like ist davon überzeugt, dass der Arbeits- bzw. Fachkräftemangel nicht nur eine Herausforderung für Unternehmen ist, ebenso ist es eine Chance für innovative Lösungen und neue Arbeitsmodelle. Genau diese Lösungen und Modelle möchte Team Like mit euch entwickeln. Also, bei jeglichen Personalproblemen ab sofort diese Adresse eintippen: www.teamlike-personal.de.
Ja. Bezieht sich immer auf den Faktor Arbeit.
Du hast eben gesagt, in der Nachkriegszeit hast du höchsten Respekt vor der Leistung der Menschen damals, weil es war auch eine Leistungsgesellschaft.
Ja.
Also die Orientierung.
Ja, der Leistungsgedanke hat sich verändert.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Ja. Also wir müssen uns da öffnen, denn die anderen Volkswirtschaften nehmen keine Rücksicht. Die freuen sich wahrscheinlich, wenn wir das nicht schaffen. Und das andere ist natürlich, wir waren im industriellen Zeitalter sehr erfolgreich. Insbesondere genau. Maschinenbau, Autobranche und so.
Luft- und Raumfahrttechnik.
Und so weiter. Ja. Aber wir sind da nicht mehr führend.
Genau.
Das muss man sehen. Und wo wir verloren haben, das ist heute schon deutlich erkennbar, ist in der bisher jedenfalls, in den gesamten Prozessen der Digitalisierung.
Ja.
Da sind zwei Nationen weltweit führend, das die USA und China. Und gucken sich mal das Ranking der 100 größten börsennotierten Kapitalgesellschaften an. Ich glaube, es gibt in der Zwischenzeit nicht mal mehr ein Unternehmen aus Deutschland, das in diesem Ranking noch aufgeführt ist. Das zeigt ja alles sehr deutlich, wir verlieren.
Ja.
Das muss man so deutlich sagen.
An internationaler Bedeutung.
Bitte?
An internationaler Bedeutung.
Ja.
Und
gerade im Bereich der Digitalisierung müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht wirklich hinterherlaufen. Dann haben wir auch verloren, das ist klar.
Dass wir nicht hinterherlaufen?
Ja.
Okay.
Im Moment laufen wir schon hinterher, aber ich glaube schon, wenn wir bereit sind, diese Veränderungen anzunehmen, wenn wir bereit sind, uns dem Wettbewerb zu stellen, dann haben wir auch die Power.
Ja.
Also das Wissen haben wir, da habe ich noch nicht die großen Bedenken.
Ich glaube, unsere Aussagen...
Aber wir haben die Rahmenbedingungen noch nicht verstanden, diese Veränderung der Rahmenbedingungen.
Ich glaube, unsere Aussagen würde unser gemeinsamer Freund Volker Schmidt genauso unterschreiben. Er hat mal bei einem Forum mal den Personalvorstand von Conti eingeladen und der hat dann gesagt, es ist eine Transformation und ihr müsst halt wissen, wir wollen die Menschen umschulen, wir wollen die fortbilden, aber wir können nicht alle mitnehmen. Und weil einfach extrem viele Unternehmen sich damit schwer tun, es den Menschen klarzumachen, dass es eben sowas gibt wie Digitalisierung, dass es sowas gibt wie KI und dass man die Produktivität pro Kopf erhöhen muss, weil sonst der Wettbewerb aus Asien oder Amerika dann voranschreitet und dass die Menschen deswegen aus ihrer Komfortzone rauskommen müssen und sich fortbilden müssen.
Ja,
aber
ja.
Also wie bringt man sowas denn den Leuten empathisch bei?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Aber ich glaube immer an die Theorie, es gibt ja Meinungsbildner. Es gibt Leute, die intellektuell diese ganzen Voraussetzungen erfüllen und denken und auch die Rahmenbedingungen schon richtig einordnen. Die müssen eine Vorbildfunktion übernehmen, sie müssen motivieren, sie müssen überzeugen.
Hast du ein, zwei Namen für mich, wer so diese Meinungsbildner
sind? Tim Höttges, Telekom zum Beispiel, der ja auch jetzt im Moment sehr offensiv mit diesen Themen umgeht.
Cool, ja.
Und er ist überzeugend, er ist glaubhaft und er lebt es selber. Das sind immer wichtig, wenn man etwas erzählt und es selber nicht macht, dann wird man schnell unglaubwürdig. Dann verliert man. Sondern es muss erfüllt sein, dass man merkt, dass jemand mit Vorbildfunktion, mit Wissensqualität, mit Führungsqualität, aber auch einer Sozialkompetenz.
Habt ihr Kontakt mit
Tim Höttges? Ich lese immer mal so Podcasts von ihm oder höre oder lese Artikel von oder über ihn und andere natürlich auch. Nein, aber das sind so die Leute, die natürlich Meinungsbildner werden können, nur nicht allein. Es müssen mehr werden. Mhm. Und die Politik muss auch aus dieser Komfortzone, in der sie sich bewegt, muss sie heraus. Und sie muss ehrlich einfach die Situation beschreiben.
Ja, aber Politik und Ehrlichkeit ist
ja, das müssen wir lernen, das hilft nichts. Ja, sonst haben wir Entwicklungen, die sie jetzt vielleicht in den Ostbundesländern, die jetzt wählen, eintreten können. Genau das wollen wir verhindern. Das setzt aber voraus, dass sie ehrlich, offen und überzeugen. Hm. Das müssen wir lernen und wir müssen auch unsere Rhetorik verändern. Sie muss auch einfacher werden. Sie muss verständlicher werden, damit man die Menschen auf diesem Weg mitnehmen kann. Man muss eben überzeugen, ganz ohne wird es nicht gehen. Und die hohe, die Elite, sage ich mal, die Wissenselite, die brauchen wir, die müssen wir nur überzeugen, sie müssen den Wettbewerb annehmen. Hm. Ansonsten, die Wissensqualität ist ja da.
Wir können gerne nochmal tiefer einsteigen, nämlich das Politik, aber vorher nochmal die Entwicklung von Kind. Heutzutage haben wir wie viele Mitarbeiter?
Etwa gut 4.000.
4.000 Mitarbeiter, bei wie vielen Filialen circa?
Insgesamt so rund, ich glaube, 900 Filialen.
900 etwa. Filialen in über 11 Ländern. Von...
Ja, also schon. Und ja gut, wir müssen jetzt sagen, ich habe ja dann später erst mit eigener Aufbauarbeit der Entwicklung und der Produktion begonnen. Dann kam die politische Wende hier in Europa und dann öffnete sich für uns ja erst einmal der deutsche Markt, also die DDR. Und in der DDR war ja der Bereich Jena, Erfurt, Gera, Hermsdorf, dieses Dreieck, war ja das Dreieck der Feinmechanik und Elektronik in der DDR. Und eins muss man ja sagen, nachher in anderen Ländern haben wir es festgestellt, die Ausbildungsqualität der Menschen war gut. Also wir konnten schon auf ein stabiles Fundament aufbauen. Und aus diesem Grunde haben wir uns dann entschieden, in Kölle da, das liegt in Thüringen zwischen Erfurt und Weimar, haben wir den ehemaligen Hersteller des Comic-Con und DDR-Betrieb, war ein Tochterunternehmen des Funkbergs Kölle da, dieses Unternehmen haben wir dann gekauft. Und haben dann neu gebaut und.
Von welcher Firmengröße reden wir da? Also wie groß war die Firma, die kaufte?
Die war klein, der war nicht groß. Ich kann es jetzt nicht mehr genau schätzen, es waren etwa 100 Leute.
100 Leute.
In der Produktion.
Okay. Und so eine Firma kostet dann wahrscheinlich aber trotzdem irgendwie 10 Millionen oder so.
Ja, hat Geld gekostet auf jeden Fall. Ja. Weil es hatte auch vorher schon Investor übernommen. Also wir haben es dann von dem westdeutschen Investor haben wir es dann gekauft.
Aber zweistelliger Millionenbetrag?
Ja, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber wir haben natürlich schon deutlich, wir haben ja auch dann entschieden zu erweitern und wir wollten ja auch wachsen.
Ja.
Und mussten insbesondere im Bereich F&E, also Forschung und Entwicklung, gut, es war eigentlich nur Entwicklung, mussten wir sehr deutliche Vorlaufkosten erstmal tragen, damit wir schnell wettbewerbsfähig werden. Mhm. Das Unternehmen war ja insgesamt nicht wettbewerbsfähig, das muss man sagen. Es war uns schon klar, es sind drei Aufgaben, in der Entwicklung die Wettbewerbsfähigkeit so schnell wie möglich zu erreichen, dann einen eigenen Vertrieb für dieses Unternehmen aufzubauen, sodass wir im Ergebnis heute in 66 Ländern weltweit diese Produkte auch verkaufen.
Krass.
Sie brauchen ja immer Märkte.
Reicht ja nicht, dass wir etwas haben.
Ja, da liefern wir an staatliche Stellen oder an Großhändler und so weiter. Also da haben wir keine eigenen...
Das ist fast ein Drittel aller Länder der Welt.
Ja, kann sein. Ja, wird so sein. Ja, ja. Und wir sind zufrieden hier. Es könnte mehr sein. Ja, und dann haben wir für diese Kontinente, wir sind sehr stark in Südamerika zum Beispiel. Und interessant ist, der Leiter des Vertriebes Südamerika ist ein Kolumbianer. Der hat hier studiert, spricht Deutsch und natürlich seine Heimatsprache und so weiter. Und der hat das unglaublich erfolgreich dann aufgebaut, den Vertrieb in Südamerika zum Beispiel. Mhm. Also wir müssen auch immer irgendwo Leute haben, die dann diese Power auch wirklich bringen. Und es hat sich insgesamt bei uns auch bei unseren Auslandsgesellschaften gezeigt, dass es immer sinnvoll ist, sehr schnell die Geschäftsführung durch Mitarbeiter oder Bürger dieser Länder dann auch zu besetzen.
Und zu integrieren, ne?
Ja, ja, weil es sehr viel leichter dann, und auch die Deutschen ja scheinbar doch viele Charaktereigenschaften haben, die ich ablehne, muss ich deutlich sagen. Das ist so ein bisschen die Arroganz der Deutschen und die Überheblichkeit, dass wir alles besser können. Nein, wir müssen uns öffnen, wir müssen bereit sein zu lernen und wird auch schnell lernen, dass auch dort viele gute Leute sind, tolle Ideen haben und man muss sich öffnen.
Jetzt habt ihr so viele Filialen und die gehören ja auch alle euch. Das ist kein Franchise oder sowas.
Nein, kein Franchise.
Ist das aber generell nicht erlaubt in eurer Branche? Oder wäre sowas
Franchise? Ja, könnte man machen. Wir haben es auch mal diskutiert in einer Entwicklungsphase, haben uns aber dann dagegen entschieden.
Weil, wenn man selber eine bessere Qualität hat.
Wenn sie Franchise-Geber sind, sind sie daher doch immer abhängig. Das heißt, sie müssen ihre Partner sehr qualifiziert aussuchen, dass sie ihre Philosophie auch leben. Denn die Marke ist ja dann und wird damit auch dann in Verbindung gebracht. Und so die Hürger da Kussia, das ist so eine ganz eigenartige Menschen. Mhm. Jeder hat so seinen eigenen Fokus. Mhm. In ein großes System zu integrieren, ist schwierig. Mhm. Und deshalb
aber es gibt gute Beispiele, wie zum Beispiel Fressnapf. Die haben irgendwie auch tausende Filialen und auch so eine Mischkalkulation, teilweise Franchise, teilweise eigene Filialen. Aber gut, es ist halt auch mehr
Handel. Es ist ein reiner Handelsartikel.
Genau,
es ist Handelsartikel. Da ist die Qualität der Mitarbeiter vielleicht eher und der Partner nicht ganz so gefordert. Nein, wir haben uns also für diesen Weg entschieden, dass wir eben das nur mit eigenen Geschäften. Und das hat dann wiederum natürlich diese strategische Entscheidung dazu geführt, dass wir ausbilden mussten. Es gab klar eine Erkenntnis der Arbeit, damals schon, heute ist es genau nicht eigentlich unverändert. Es gibt zu wenig Akustiker, weil insgesamt zu wenig ausgebildet wurde. So haben wir uns damals schon sehr frühzeitig doch entschieden, eine hohe Ausbildungskapazität zu entwickeln. Und so dass wir jetzt sind wir bei pro 3 Jahren bei 900 Auszubildenden.
Ich habe irgendwie gestern, glaube ich, gelesen gehabt, aktuell irgendwie um die 600.
Jetzt nee, 900. 800 waren schon immer. Jetzt haben wir nochmal nach oben gefahren. 900
Auch mit Auszubildenden. Dem Kind Campus und sowas, das
wir
ist ja wirklich eine
Kind
Akademie
Campus
geworden.
Da haben wir sehr viel Geld investiert. Auch die ganze Referenten, Lehrkräfte. Die Logistik, die müssen kommen, die müssen untergebracht werden und ist ein großer Apparat, der dahinter hängt. Aber wir sind in der Qualität, sind wir so weit, dass wir in der Regel Bundesliga stellen bei den Prüfungen. Das heißt, unser Ehrgeiz ist, wirklich unsere Mitarbeiter zu qualifizieren.
Ihr seid auch der größte Ausbilder.
Mit einer hohen Loyalität dem Unternehmen gegenüber, weil das ist Voraussetzung. Und was wir machen, wir bieten allen Auszubildenden eine Übernahmegarantie im Ausbildungsvertrag bereits verbindlich an. Eine Einschränkung ist dabei, sie können nicht immer in dem Laden dann später und als Akustiker oder jetzt auch Optik machen, weil wir jetzt seit 5 Jahren, glaube ich, natürlich auch Optiker haben.
Kommen wir noch zu.
Dass sie nicht immer in dem gleichen Laden müssen, aber bereit sein zu einem Standortwechsel. Aber sie haben die Übernahmegarantie. Das haben wir in den anderen Berufsbildern, wir bilden in 7 Berufsbildern aus. Auch dort haben wir das so, bieten wir das den Auszubildenden an. Wir machen schon sehr qualifiziertes Recruiting, sodass wir überzeugt sind, dass wir gute Auszubildende haben. Und dann sagen wir, wenn sie die gute Einschätzung bestätigen, dann sind das genau die Mitarbeiter, die wir auch haben wollen. Deshalb können wir dieses Angebot eben auch unterbreiten. Und das hat sich bestätigt.
Und ihr seid in der Nische auch der größte Ausbilder bundesweit für diese Berufe.
Mit Abstand. Es gibt ein Problem, die Wettbewerber, die nicht ausbilden, werben gerne unsere Mitarbeiter dann ab, indem sie ein bisschen mehr Geld bieten oder dies oder jenes. Aber die Mitarbeiter haben kapiert, dass sie bei uns ganz gut aufgehoben sind.
Verstehe ich. Wann kam eigentlich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hey, okay, für mich ist die ganze Sache jetzt bald durch und ich übergebe das bald an meinen Sohn. Ich weiß, er hat in St. Gallen studiert, kam dann nochmal zurück zu dir und hat gesagt, hey, ich wäre jetzt soweit und ich würde das gerne übernehmen wollen. Ich habe übrigens mal an der PFA in Göttingen studiert und da habe ich mal einen Fachvortrag von ihm gehört. Damals war noch zur Diskussion eben mit Vielmann und Kind und hier, dass man da entgegengesetzt
sich. War er da?
Der war da, genau. Und also wann ist das so eingetreten? Also was war so ein Signal dafür?
Ich bin der Auffassung, das war eben auch ein Vorwurf gegenüber meinem Vater, dass er immer versucht hat, mich in irgendeinen Beruf hineinzuzwingen, was ich aber nicht wollte. Deswegen bin ich auch gegangen, um diesen ganzen Diskussionen zu beenden. Dass ich mal gesagt habe, meine Kinder entscheiden selber, was sie lernen wollen. Es gibt keinen Zwang, weil man ein Unternehmen hat oder weil man überzeugt ist, das und das wäre sinnvoll.
Dann wird's auch nicht gut.
Sondern sie müssen selber entscheiden. Und das hat sich auch bestätigt, zum Glück. Und Alexander, der ist nach dem Abitur, das war für mich damals schon überraschend, hat er sich entschieden, er will Wirtschaftswissenschaften studieren. Hat mich überrascht, weil ich ihn mehr in der Wissenschaft gedanklich eingeordnet, weil es, ich glaube, einfach intelligent, sag ich mal so, pragmatisch. Und so, dass ich gedacht habe, na, dann geht er besser in die Wissenschaft. Aber er hat sich für Wirtschaftswissenschaft entschieden. Dann hat er ja sein Diplom gemacht, hat promoviert, summa cum laude, das ist in St. Gallen eher selten, und war dann Assistent seines Profs. Und
kennst du den Namen, welcher Prof das war?
Fickenscher war das, okay. Professor Fickenscher. Und dann irgendwann ruft er mich an und sagt, du, ich will arbeiten. Er ist ja, also zwischen Studenten und Professor in der Mitte, in between, ist ja nicht immer ganz einfach. Ich will arbeiten. Das ist eine super Idee. Und dann haben wir uns getroffen. Denn meine Idee war natürlich, er hat ja in St. Gallen studiert, die mussten ja immer während der Semesterferien Praktika machen, so Bahrain, in USA, in Singapur, bei der Deutschen Bank.
Da kommt Singapur her, okay.
Nee, Singapur hat noch einen anderen Hintergrund. Er hat ja bei Großunternehmen seine Praktika absolviert und dann bei der Ausbildungsqualität habe ich gedacht, der entscheidet sich für die Deutsche Bank oder für welches Unternehmen oder in den USA eins, und dann versucht er, die Karriereleiter erfolgreich zu meistern. Naja, er will zu dir. Das war für mich vollkommen wirklich unerwartet und auch überraschend.
Aber als der Anruf kam, musstest du schon schmunzeln?
Ja, schon. Ja, aber ich fand ja gut, weil ich bin Anhänger der operativen Arbeit. Also fand ich ganz gut, dass er sich für so diese Überlegung, und auch die Karriere wäre ja auch bei großen Unternehmen, würde er an der Uni nicht erreichen, da kann er Professor werden, dann kann er vielleicht einen Namen machen. Aber diese Perspektiven, die Großunternehmen eben haben, hätte er nicht gehabt. Und überrascht war ich, dass er sagt, er will zu mir. Und da habe ich gesagt, wir haben uns getroffen, da habe ich gesagt, Alexander, du kennst weder die Produkte noch den Markt, noch unsere Wettbewerber, noch das Unternehmen und. Aber sag ich, will. Na ja, gut, dann machen wir einen Deal. Du kommst und guckst dir erstmal alles an. Das war ein Pimmelunternehmen eigentlich, ne? Wenn man das mal mit den Großunternehmen in Relation setzt. Und dann ist er gekommen.
Dann habe ich noch gesagt,
in welchem Jahr war das? Wir gucken uns an, ob du es kannst.
Ja, ja.
Und dann muss ich sagen, diese Frage hat sich nie gestellt. Das war für mich eine ganz neue, auch Lebenserkenntnis. Er war nach kurzer Zeit war er im Unternehmen akzeptiert, aber nicht als Sohn, sondern eben aufgrund seiner Wissenskompetenz, seiner Führungskompetenz, auch seiner Sozialkompetenz. Glaube ich, ganz wichtige Faktoren für Leute, die in leitenden Positionen sind. Und so, dass er, es war selbstverständlich, er ist da und er hat das Sagen.
Ja, ich kenne ganz viele Unternehmer, die da genau dieses Problem haben, wo die Nachfolge kommt, auch dann ein junger Kerl oder eine junge Frau, und dann sagen aber die anderen 5 Geschäftsführer, alle alte, alte weiße Männer, und sagen dann, hey, pass auf, funktioniert nicht. Und dann ist meistens so, dass in so einer Vorstandsrunde dann der junge Kerl dann irgendwie eine Idee pitcht und dann sind die Geschäftsführer dagegen und dann ist schon die Position direkt geschwächt und dann merkt man sofort, okay, das wird jetzt für die nächsten Jahre schwierig in der Kultur der Geschäftsführerebene.
Ja,
also gab es auch Situationen, wo...
Nicht wirklich. Also wie er es gemacht hat, ich war ja nicht immer dabei.
Ja.
Deshalb kann ich das im Einzelnen auch nicht abschließend beurteilen. Aber es war... Nach sehr halben Jahr oder Jahr spätestens war es so, dass klar war, er ist gut. Da wurde auch nicht mehr diskutiert. Und die meisten haben wohl kapiert, dass er auch besser ist als sie. Und dass er eben auch auf der Technologieebene da war, wo sie schon teilweise nicht mehr waren. Mhm. Ja, also er hatte einfach dann die hohe Akzeptanz, die auch heute sich noch, das erlebe ich immer wieder im Unternehmen. Sie wissen alle, er entscheidet, er hat Wissen, er nimmt Verantwortung an und er treibt die Prozesse. Also er hat wohl viele positive Eigenschaften, dass klar ist, er hat das Sagen.
In welchem Jahr kam er? In welches Jahr war das?
Oh Gott, das ist jetzt, genau weiß ich es immer nicht.
Ungefähr?
Das ist gut 20 Jahre her.
Okay. Und
ist auch schon 50. Nur ist nicht mehr jung. Das vergisst man immer, nicht? Erstmal ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung. Und,
28 war, nee, wie war das nochmal?
Bitte?
Mit dem Alter? War vor 30 oder 28?
Alexander?
Nee, nee, dein Alter war?
Ach so, nee, das war, als ich mich selbstständig gemacht habe, 25.
Okay.
Da war ich 25. Und er ist dann mit, ja, ich sag mal 30 etwa ist er, oder 28, 29 ist er dann gekommen nach Busmittel. Mhm.
Aber du meinst eben, Singapur hat einen anderen Hintergrund.
Ja, das war was anderes. Da ich ja bei Siemens gelernt habe, gearbeitet habe, hatte ich natürlich auch immer noch enge Kontakte zu Siemens. Und Siemens hat in der Phase, als ich noch da war, Produktion schon aus Deutschland verlagert. Und das erste Land, ist ja ein Stadtstaat, aber immerhin Nation, die begonnen haben, das war Singapur. Und als ich noch bei Siemens war, war ich schon in Singapur und habe das auch den ganzen Prozess immer begleiten dürfen. Und als ich dann mit der Entwicklung und dann mich selbstständig gemacht hatte und dann irgendwann diesen Weg hatte mit der Entwicklung und eigener Fertigung, dann bin ich erst auf die Idee gekommen, sogenannte OEM-Produkte bei Siemens bauen zu lassen. Und das war dann wieder Singapur. Deshalb war ich dann auch häufiger in Singapur. Und dann ist Siemens, und wir haben uns auch parallel weiterentwickelt, auch in diesem Bereich. Und dann hat Siemens entschieden, Singapur wurde zu teuer. Und dann sind sie, glaube ich, nach Malaysia. Jetzt sind sie, glaube ich, in Vietnam. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, diesen Weg gehen wir nicht mit. Und dann haben wir nur noch die Fertigung oder Entwicklung und Fertigung wieder in Deutschland gemacht. Wir haben uns genau einen anderen Weg entschieden, aber der auch nicht ganz problemfrei ist. Aber immerhin, wir haben uns für diesen Weg entschieden. Und dann hatte ich da ein paar Leute, die ich von Siemens kannte. Einer ist Chris Chan, ein Singapur-Chinese. Und der wollte diesen Weg von Siemens auch nicht weiter mitgehen. Und dann habe ich überlegt, das habe ich noch damals gemacht, was machen wir mit so einem tollen Kerl? Und dann haben wir gesagt, wenn wir schon ein Team haben, dann machen wir eigene Läden da. So sind die entstanden. Das war eine ganz pragmatische.
Läden, also mehrere?
Ja, es sind zwei oder drei. Okay. Drei Läden, glaube ich, sind es. Da habe ich gesagt, dann machen wir doch jemand anderen Weg und übernehmen diese Mitarbeiter, die das, den Weg von Siemens nicht mitgehen wollten. Und der ist noch heute bei uns als verantwortlicher Mitarbeiter und macht einen super Job.
Aber die Filialen in Singapur sind jetzt gesamtwirtschaftlich betrachtet für die Firma
ohne Bedeutung.
Ohne Bedeutung.
Vollkommen ohne Bedeutung.
Wenn wir jetzt sagen,
das war mehr so eine Spielerei. Aber okay. Da habe ich noch eine zweite. Das war auch nach der politischen Veränderung hier in Europa. Da rief mich ein Professor Freigang aus Magdeburg an. Er hätte einen Besucher, Professor Kevashnibili aus Tiflis, und der hätte gerne mal was über die Produkte gehört und das deutsche Sozialsystem. Und da habe ich gesagt, ich komme gern nach Magdeburg und im Rahmen meiner Möglichkeiten informiere ich Herrn Professor Kevashnibili gern. Dann bin ich nach Magdeburg gefahren, habe ihn informiert, war hoch interessiert, toller Mann. Und da merkte ich schon, der hat irgendwelche Interessen. Und irgendwann zum Schluss sagt er, also was brauchen wir in Georgien auch? Also hat gedacht, ja, da muss man es machen, so ist das im Leben. Und dann sagt er, er hat einen tollen Sohn. Und wenn mir Eltern sagen, sie haben tolle Kinder, dann bin ich immer erstmal zurückhaltend, weil ich Verständnis für Eltern habe in ihrer Beurteilung. Aber ich habe gesagt, pass auf, Herr Professor Kiewaschen, ich mache Ihnen ein Angebot. Wir laden Ihren Sohn ein und der kommt hierher, also nach Buchwede, Hannover, Buchwede. Und er kann sich alles angucken. Und dann rede ich mit ihm und dann gucken wir mal, vielleicht gibt es ja, dass wir Dinge auch unterstützen können.
In Georgien.
In Georgien, ja. Der Sohn heißt Iva, dann ist Iva gekommen, ich sag mal im September. Toller Kerl und war auch sehr qualifiziert ausgebildet. Und dann im Dezember, so am 20. Dezember, habe ich gesagt, Iva, du, jetzt musst du aber zurück nach Tiflis. Wir haben Weihnachten, ihr habt den anderen Kalender. Und dann reden wir, wie es dann weitergeht. Und dann druckst du auch wieder rum, immer das gleiche Thema, was machen wir? Da ich sage, pass auf, Iva, wir beide machen jetzt einen Deal. Wir brauchen in Zahntechniker, weil Otoplastik mussten, sie konnten ja Logistik, ging ja alles noch gar nicht, Zölle und der ganze Scheiß, der eine Riesenbelastung dann in solchen Prozessen. Da habe ich gesagt, wenn wir es machen, dann müssen wir da autark werden. Außer, dass wir Produkte liefern. Aber alle Dienstleistungen müssen wir autark dann auch sicherstellen. Und da habe ich eben die, weiß nicht, 5 oder 6 Berufe, Audiologen, was wir so brauchen. Und es war noch nicht der 10. Januar, sagt, ich habe alle. Und ich stand im Wolken, ich hatte ihm noch ergänzend gesagt, wenn du die hast, dann laden wir die ein, wir bilden die hier aus oder fortbilden. Und parallel dazu gründen wir in Tiflis dann eine Gesellschaft. Ja, dann sind die gekommen, waren alles tolle Leute, die er ausgesucht hat, weil die alle sehr motiviert waren, sehr gut ausgebildet waren. Und parallel dazu haben wir dann die Kinsmena, so heißt das Ding, in Georgien gegründet und haben dann auch in Tiflis, in Kutar Asii und Batumi unsere Läden auch eröffnet. Und es läuft im Rahmen der Stärke dieser Volkswirtschaft, läuft es gut.
Wie viele Filialen gibt es da jetzt?
Das ist gleich nach der Politik. Wie lange ist das her? 30 Jahre schon fast.
Okay.
25 Jahre.
Und wie viele Filialen gibt es da jetzt?
Ja, immer noch die 3, aber okay. Er liefert Südtürkei-Geräte, da liefert er hin.
Okay.
Und wir haben dann noch Töchter der georgischen Gesellschaft.
Achtung, Achtung, erneute Werbepause für unseren Partner für alle Themen rund ums Personal. Die Teamlike Personallösung GmbH. Denn unser Partner Teamlike hat etwas Neues ins Leben gerufen. Die Teamlike Schulbegleitung. Dabei wird Kindern und Jugendlichen mit körperlichen oder seelischen Einschränkungen die Teilhabe an Bildung ermöglicht, indem sie Schulassistenten zur Seite gestellt bekommen. Wer Interesse hat, sich als Schulbegleiter zu engagieren oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, ihr wisst ja, wie das Spiel läuft, darf gern Kontakt aufnehmen. Alle weiteren Infos unter teamlike-schulbegleitung.de.
Gesellschaft in Aserbaidschan und Armenien gegründet. Für die ist er auch verantwortlich. Das heißt, der hat ein kleines, erfolgreiches Unternehmen dort im Kaukasus, ist ja der Kaukasus, hat er aufgebaut. Also der Vater hatte recht in der Einschätzung der Qualität seines Sohnes.
Aber kann man damit dann auch jetzt für die Kindgruppe so viel Geld verdienen, dass es vielleicht relevant ist, oder ist es immer noch nur so eine kleine Nebenposition?
Ist immer noch neben, aber ja, wir haben dann, irgendwann mal mutig, haben dann eine Klinik gebaut, eine Hals-Nasen-Ohren-Klinik, die wir an den Staat vermietet haben. Und da kriegen wir eine angemessene Miete für die damalige Investition. Und sie können das Geld in der Lari, können sie in Euro wechseln. Sie können das Geld haben, freien Kapitalverkehr.
Und du hast eine Klinik in Georgien.
Bitte?
Und du hast jetzt quasi eine Klinik in Georgien.
Ja. So haben wir manche Gesellschaften so letztendlich nicht immer strategisch, sondern manchmal auch aus dem Bauch.
Ja,
ne? Oder den einen oder anderen auch personenbezogen sogar. Nicht?
Jetzt hast du so ein bisschen vom Kennenlernen erzählt. Was mich interessieren würde, wäre, wo und wie hast du eigentlich deinen Kumpel Dirk Rossmann kennengelernt?
Das war reiner Zufall. Obwohl wir beide schon in Buchwedel waren. Und er kommt ja aus Hannover, ich komme aus Großbuchwedel.
Aber kein Unternehmerforum oder sowas?
Nein, nee, gar nicht. Sondern das war wirklich Zufall. Wir waren eine Show war das.
Okay.
So ein Zelt da und am Waterloo-Säule.
Okay.
In Hannover. Und da stehen wir an in einer Reihe beim Einlass. Da sagt meine Frau: Mensch, da ist ja der Herr Rossmann. Und sie sagte: Dirk, mit dem habe ich Tennis zusammengespielt.
Okay.
Dann sind wir rüber, haben guten Tag gesagt. Und da habe ich ihn kennengelernt erst einmal. Und wie das dann so ist, ach, wir können ja mal zusammen essen gehen und. Und so hat sich dann eine wirklich unglaubliche Freundschaft entwickelt, die von Vertrauen geprägt ist. Wir denken sehr ähnlich.
Und auch ein Nachfolgethema bei ihm gehabt?
Bitte?
Auch er hat ein Nachfolgethema gehabt?
Ja, da bin ich gut Expansion gehabt und kenne ja seine Gedanken auch sehr genau. Nein, wir haben gegenseitig sehr viel Vertrauen Und wir freuen uns über den gegenseitigen Erfolg. Und im Ergebnis haben wir dann einige gemeinsame Unternehmen sogar gegründet. Und läuft auch super.
Ich glaube, ihr habt mal ein Hotel zusammen gehabt oder sowas?
Nee, Hotel, das haben wir gemacht.
Okay.
Das nicht, aber wir haben zum Beispiel eine Wedelhalle, eine Tennishalle mit Fitnessbereich gebaut, ja, und solche Sachen, die haben wir dann gemeinsam gemacht.
Ja. Und ist das auch so, dass man auch irgendwie, wenn man, dass man so ein gegenseitiges, so dass man so einen Sparringspartner für sich hat und da auch mal und sagt, natürlich, hey, ich will gerade expandieren, wie war es denn bei dir eigentlich?
Wir sind geprägt, wirklich alles von Vertrauen und Zuverlässigkeit. Das ist ja wichtig, denn nur dann kann man offen miteinander reden. Und wir haben, ich kenne seine Zahlen, er kennt unsere Zahlen, wir haben die gemeinsamen Unternehmen und wir reden über Probleme, über Märkte, wo kann man wachsen, wie kann man wachsen, was kann man anders machen, aber eben auch solche, wie geht's weiter mit den Unternehmen. Nicht? Auch die Frage gehört ja immer auch zu der Verantwortung dazu.
Aber apropos eure Zahlen, ich habe gelesen, ihr macht um die 600 Millionen Euro Umsatz. Und wenn du jetzt sagst 900 Filialen, das heißt, der Wachstum war wirklich nur möglich durch die Filialisierung, weil also eine Filiale im Einzelmarkt
keine
ist ja,
Chance.
Da macht ja eine Filiale bestimmt nur noch 700.000 Euro.
Naja.
Und
da haben sie keine Chance.
Ihr habt ja auch ein schwieriges Thema, auch mit der Liquidität, finde ich, weil jetzt, wenn man jetzt einen Kunden behandelt und dann da das verkauft, dann zahlt er die Kasse das und die zahlen ja meistens in so Zeitabständen.
Ja, die Fristen laufen zwischen 3 bis 6 Monaten.
Genau.
Und das ist der Zeitraum der Vorfinanzierung.
Genau. Und das muss man ja vor allem in der Anfangsphase, wenn man irgendwie 10 Filialen hat, erstmal
überhaupt stemmen. Das ist schon eine Herausforderung, ist gar keine Frage.
Holt man sich irgendwie auch Fremdkapital oder sowas? Oder holt man sich dann für solche Fälle auch Fremdkapital?
Am Anfang ja, jetzt ist es nicht notwendig.
Okay. Wenn man einen Podcast mit Martin Kind macht, dann kommt man an dem Thema nicht vorbei mit Sportwirtschaft und mit Hannover 96. Wie hat da eigentlich das Ganze bei dir begonnen? Also wie, in welchem Jahr hat das begonnen, dass du gesagt hast, okay, ich will da den Verein unterstützen, ich will damit mit einsteigen und welche Effekte hatte das auch für dich?
Na gut, das, also vielleicht abschließend zu dem, freue mich über die Entwicklung des Unternehmens. Ich habe ja auch schon die Erbfolge ist bei uns abgewickelt, alles ist klar, es gehört meinen Söhnen und sodass Erbstreitigkeiten vollumfänglich ausgeschlossen sind, was ganz wichtig ist für Unternehmen. Familien können für Unternehmen auch eine Belastung sein, das ist auszuschließen. Und das habe ich gut, glaube ich, gut hinbekommen und ich bin Anhänger dieser Realwirtschaft. Das war auch immer mein Leben. Das ist auch ein Spiegelbild einer Volkswirtschaft, nicht der Fußball- oder Showgeschäft.
Ja.
Gehört dazu, aber hat doch eine andere Wertigkeit aus der Sicht runter rein, diesen Gesichtspunkten. Ja gut, wie komme ich zum Fußball, wie eine Jungfrau zum Kind, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war 97, 98, kurzer Rückblick, 96 spielte in der dritten Liga, 96 erfüllte den Tatbestand der Insolvenz, so das übliche Überschuldung und Illiquidität. Und dann wurde ich von dem damaligen Aufsichtsrat angesprochen, ob ich bereit wäre, die operative Verantwortung, also Vorstand, das war noch ein e.V. damals, zu übernehmen. Nach einiger Bedenkzeit habe ich mich, ich sag mal, überreden lassen, es zu machen. Und da kommt wieder diese Charaktereigenschaft dann zum Tragen, die ich einfach habe. Gewisse Gene hat man, dann kann man sie nicht ablegen, dass ich dann auch beweisen wollte, man kann es schaffen. Da bin ich extrem ehrgeizig dann immer. Ich will ungern scheitern. Also habe ich dann, als ich kapiert habe, was ich mich eingelassen habe, habe ich gesagt, jetzt musst du in die Hände spucken und dann geht's zur Sache. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, das macht man wie bei Unternehmen auch, wenn sie in der Insolvenz gefährdet sind, machen sie eine Ist-Analyse erst einmal. Bestandsaufnahme, damit wir auch erstmal verstehen, was ist da eigentlich Sache. Und zweitens, im Ergebnis habe ich daraus dann abgeleitet, eine neue Strategie zu entwickeln. Was mir damals geholfen hat, das muss man in dem zeitlichen Kontext sehen, dass damals die DFL gegründet wurde. Früher waren ja die Bundesliga-Vereine beim DFB. Der DFB ist gemeinnützig. Die Bundesliga-Vereine waren der sogenannte steuerpflichtige Teil. Und das war in der Abgrenzung immer extrem schwer, immer mit dem hohen Risiko, die Gemeinnützigkeit des e.V. dann zu verlieren. Und so hat der DFB aus meiner Sicht damals mehr als begründet gesagt, dieses Risiko nehmen wir raus, indem wir die ausgliedern in die DFL e.V. und dann DFL GmbH. Die Gesellschafter der GmbH sind die 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga. Und zeitgleich haben sie dann entschieden, dass auch die Bundesliga-Vereine, die bisher auch der steuerpflichtige Teil in den EVs waren, dass die auch ausgliedern können, und haben dann entschieden, verbandsrechtlich, das ist ganz wichtig, die Ausgliederung kann nur erfolgen in Rechtsform der GmbH, der AG und der GmbH und Co. KGaA. Das waren die drei Unternehmensrechtsformen, die genehmigt sind. Und additiv haben sie dann nochmal die sogenannte 50+1 Regelung festgelegt, die besagt, bei der GmbH, dass der Mutterverein 50+1 Stimme, ich sage mal plakativ, 51% des Stammkapitals halten muss, bei der AG 51% des Aktienkapitals. Und dieser Zwitter GmbH und Co. KGaA, da ist es anders. Da muss die Komplementär GmbH eine 100% Tochter des Muttervereins sein, e.V. Und an dem Kommanditkapital auf Aktien kann der Verein beteiligt sein, muss es aber nicht. Mhm. Das waren dann diese Voraussetzungen. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, denn 96 war insolvent, es war einfach so. Also wir brauchten Geld.
Genau.
Und da habe ich gesagt, wie kann ich denn Geld beschaffen? Und so habe ich dann gesagt, dann müssen wir den Profibereich ausgliedern und dann müssen wir Kapitalgeber aus der Region Hannover überzeugen, dass wir diesen Sanierungskurs mitfinanzieren.
Also eigentlich hast du deine Telefonliste angerufen, ein paar Freunde angerufen, ja, und gesagt, ich brauche
also
Geld.
Ja, so ähnlich. Ja, wer ist so, wem traut man zu, sag genau. ich mal. Nicht? Und wer ist vielleicht, hat eine gewisse Affinität. Es gibt ja auch Leute, die klug sind, die sagen, Fußball interessiert uns überhaupt nicht. Mit unserem Geld machen wir sinnvolle Dinge.
Ja.
Gibt es ja auch, zum Glück.
Ist ja auch vernünftig. Ja. Okay, und dann bist du damit eingestiegen. Eigentlich hast du die quasi aus der Insolvenz gerettet und hast du auf die
Beine gestellt? Ja, mit den anderen, nicht alleine. Ich habe nur das Konzept gemacht und dann, aber ich habe natürlich auch mich sofort engagiert wirtschaftlich, weil ich immer sage, man kann nicht von anderen erwarten, was zu tun und selber nicht bereit sein. Das geht nicht. Also da habe ich auch ein Selbstverständnis, wenn ich jemanden überzeugen muss, dann muss ich auch selber davon überzeugt sein. Sonst würde ich es nicht machen.
Ja, wir können ja dann die erfolgreichen Jahre ein bisschen überspringen. Und das ist ja, glaube ich, der erste Podcast nach der offiziellen Abberufung. Wie ist so dein Statement dazu? Was denkst du darüber?
Ja, gut. Erstmal bin ich ja im Alter, wo ich sowieso hätte aufhören wollen. Ja. Also es reicht ja irgendwann. Aber die Entscheidung der Geschäftsführung ist natürlich schon eine wichtige Entscheidung. Das zeigt sich ja auch jetzt, dass jetzt 8 Wochen nach dem Urteil immer noch keine Entscheidung getroffen wurde. Also das Urteil ist schwierig. Man kann es so beurteilen wie der BGH. Außerdem ist die letzte Instanz. Darüber gibt es nur noch den blauen Himmel. Also wenn die entscheiden, dann ist es so. Aber, und das ist das Problem, was sie haben, ein Urteil gesprochen nur für die Komplementär GmbH. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Die meisten verstehen es nicht, ist ja auch kompliziert. Also für die Komplementär GmbH, denn die ist eine 100, habe ich vorhin gesagt, 100% Tochter des e.V.
Ja.
Und da sagt der BGH, der Eigentümer muss in der Lage sein, auch satzungsdurchbrechende Entscheidungen zu treffen.
Okay.
Das ist das, Standalone ist das, okay, aus meiner Sicht sogar, kann man das so begründen. Der BGH hat aber schon in der Anhörung und dann auch in dem Urteil selber gesagt, alles andere, euer 96-Vertrag, die 50+1-Regel und interessiert uns überhaupt nicht. Wir haben ein Einzelurteil getan. Aber mit diesem Urteil haben sie neue Baustellen eröffnet. Und das werfe ich denen vor. Ich denke, dass der OLG Celle und das Landgericht Hannover haben das Gesamtkonstrukt beurteilt und die Verträge, die abgeschlossen wurden. Und die haben gesagt, das ist sogar sittenwidrig, dann so eine satzungsdurchbrechende Entscheidung zu treffen. Der BGH hat das eben anders gesehen. Jetzt sagt aber der BGH uns, natürlich haben die gegen die Verträge verstoßen. Das müsst ihr jetzt schuldrechtlich klären. Das heißt, jetzt müssen wir neue Klagen wahrscheinlich gegen den e.V., weil sie gegen Verträge verstoßen. Mhm. Also die sehen der BGH ausschließlich die Entscheidung bezogen auf die Komplementär GmbH, kann man so begründen, nach meiner Einschätzung, haben aber das ganze Gesamtkonstrukt dabei außer Acht gelassen. Mhm. Und damit haben sie wieder neue Baustellen geschaffen. Mhm. Die Gerichte werden wahrscheinlich die nächsten Jahre wieder belastet sein.
Aber sag mal, du hast... Wir können ehrlich zueinander sein. Wir haben eben über Ehrlichkeit geredet. Du hast so viel Geld reingesteckt, du hast so viel Netzwerk reingesteckt, du hast so viel Zeit reingesteckt. Hast du überhaupt noch Lust, dich mit diesen Themen noch zu beschäftigen? Also du könntest ja auch sagen, hey, lass mich damit in Ruhe. Ich mache da nichts mehr.
Ich kämpfe gerne. Bin auch belastbar. Nein, ich habe eine Verantwortung. Ende. Ich habe die Mitgesellschaft überzeugt, dass sie Geld zur Verfügung stellen. Und meine Verantwortung sehe ich schon so, dass ich für den Erhalt des Geldes verantwortlich bin.
Okay, verstehe ich.
Das mache ich auch. Und aber zwar ohne Wenn und Aber.
Was halt auch viele
denken. Ich kann es nicht erstatten, wenn es verloren ist. Ja. Aber ich kämpfe für den Erhalt.
Ja. Was halt viele auch mal denken, ist, dass wenn so eine Abberufung passiert und dann auch wirklich tatsächlich umgesetzt wird, dass du ja dann irgendwie da keinen Einfluss mehr drauf hast.
Nein, das stimmt
ja
auch falsch. Nicht.
Also du bist ja trotzdem der vom Gebäude.
Da muss ich das Konstrukt ganz kurz nur beschreiben. Wir haben ja drei Gesellschaften.
Genau.
Ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Wir haben einmal die Arena-Gesellschaft. Die gehört auch 100% diesen Gesellschaftern. Dann haben wir eine S&S, 96 Sales und Service GmbH, die macht Ticketing, Marketing und ist für die Verwaltung verantwortlich. Aller drei Unternehmen. Gehört auch 100% den Gesellschaftern. Dann haben wir die GmbH und Co. KGaA. Dort findet der Profifußball statt. Und da ist es so, die Komplementär GmbH mit 25.000 Euro Stammkapital gehört dem e.V. Die KGaA dagegen gehört auch wieder den drei Gesellschaftern zu 100%. Dann haben wir jemand mit 25.000 Euro über unser Geld, das ist da, glaube ich, Kapital von 25,3 Millionen, dann wollen die entscheiden. Ist ja widersinnig. Mhm. Und dann normal, wenn es nicht das Verbandsrecht gäbe, würde man sofort die Komplementär GmbH austauschen, eine eigene einsetzen, die Eigentümer identisch ist, haben sie kein Problem. Hier haben wir das Problem 50 plus 1, darum geht's ja. Mhm. Das muss auch geklärt werden jetzt, das ist die Folge natürlich. Also das ist einfach das Konstrukt, aber jetzt nur, also uns gehört, da entscheiden wir auch, was mit dem Stadion passiert, entscheidet kein anderer als die drei Eigentümer. Was mit der S&S entsteht oder sich entwickelt, entscheiden diese Leute. Bei der KGaA wird die Geschäftsführung von der GmbH besetzt, aber die KGaA hat einen Aufsichtsrat. Der ist unternehmensrechtlich sogar vorgeschrieben. Und dieser Aufsichtsrat ist für die gesamten wirtschaftliche Entwicklung verantwortlich. Er entscheidet den Haushalt, er entscheidet über Investitionen und viele weitergehende Punkte. Das heißt, rüber kann man den Geschäftsführer schon ganz klar Vorgaben machen, was geht und was nicht geht. Wir haben also ausreichend Einfluss auf die Entscheidungsprozesse.
Ja, das wollte ich damit auch sagen. Also,
Also da habe ich überhaupt kein Problem. Das ist schon gut, nur der arme Geschäftsführer, der muss sehen, dass er in diesem Spannungsfeld klarkommt. Das muss sich in der Zukunft beweisen.
Aber also, es ist schon so, dass die Vereine sich Gedanken machen müssen, generell ihre Konzepte nachhaltig zu denken.
Also
es ist ja nicht nur.
Ja, aber wir müssen es mit einem gewissen Realismus trotzdem machen. Ich sag mal, das sind so für so ein Wirtschaftsgebilde wie 96 dann wieder zu viel. Die Behörden haben extra Mitarbeiter, die hier Qualität haben. Damit wir adäquate Gesprächspartner haben, müssen wir solche Leute auch noch einstellen. Das heißt, was ich damit nur andeuten will, wir werden mit Kosten belastet, die wir eigentlich gar nicht tragen können. Das ist ein kleines Problem. Ja.
Wenn du ein Regelwerk ändern könntest im Fußballgeschäft, welches wäre das?
Auch hier, ich bin ja ein Anhänger nicht regulierter Märkte, auch im Fußball. Ich bin für freien Kapitalverkehr, ich bin für Wettbewerbsrecht und ich bin für Unternehmensrecht. Wenn wir uns für Unternehmensrecht entscheiden, dann gibt es keine 50+1-Regel mehr, ist klar. Weil dann die Mehrheit des Kapitals dann eben auch entscheidet, was notwendig ist. Die trägt auch das Risiko und entwickelt Märkte. Ich glaube auch, und das täte dem Fußball gut, wenn hier andere Regeln sich entwickeln oder verabschiedet würden, es wird mehr Professionalität kommen. Der Fußball ist heute ein Wachstumsmarkt.
Ist das so?
Ja. Obwohl in Deutschland, wir was abwarten müssen, weil hier das Problem der Zentralvermarktung der Fernsehrechte, der Verträge und Gelder, die da fließen, das ist im Moment abschließend noch nicht wirklich einschätzen. Ich persönlich wäre schon froh, wenn wir die Summe weiter bekämen, die wir in den letzten 3 Jahren hatten. Schließt aber nicht aus, dass es weniger wird.
Aber ich finde, das ist schon so eine Trendentwicklung, dass ich immer mehr lese, dass irgendwie große arabische Investoren oder dass große asiatische Investoren sich einkaufen in englische Clubs oder wo auch immer.
Aber das ist eben,
und da stelle ich mir die Frage, warum machen die, also warum stecken da hunderte Millionen Euros rein? Also wofür?
Weiß ich auch nicht immer, wenn ich ehrlich bin. Aber erstmal die Rahmenbedingungen England, die kommen ja nicht nach Deutschland.
Ja.
Das ist ja der erste entscheidende Unterschied. Sie machen es in England, weil dort nur das Unternehmensrecht gilt. Das heißt, sie stellen das Kapital zur Verfügung und sie entscheiden auch darüber. Und kein Dritter, der kein Risiko trägt, was wir ja in Deutschland. Das deutsche Modell ist ja Enteignungsmodell.
Sehr sozial.
Ja, und ist auch schön, wenn ich über fremdes Geld entscheiden kann, ohne selber die Konsequenzen und die Risiken zu übernehmen. Das geht nicht. Ja. Ein sterbendes Modell kann nicht funktionieren.
Bin ich voll bei dir.
Ja, so viel Dummheit und populistische Arroganz, die dahinter liegt, die lehne ich vollständig ab.
Bin ich voll bei dir.
Ja.
Wir haben eben auch von Wettbewerb gesprochen und ich habe auch deswegen die Frage gestellt mit Alexander, weil ich fand einen Schritt sehr klug, das war auch damals in dem Vortrag, und zwar als Fielmann angefangen hat, in die Hörgerätegeschäft einzusteigen, hat ein Kind sozusagen für mich als Außenstehender zurückgeschlagen, hat gesagt, wir gehen in den Augenoptikbereich.
Ja, okay. Also erstmal, ich war mit Günter Fielmann gut bekannt, dem Vater, der jetzt verstorben ist, der ja Fielmann aufgebaut hat zu der Marke Brillen oder Optikmarke.
Genau, in Deutschland. Brille Fielmann. Brille ist so
Fielmann.
Bekannt.
Das ist sein Slogan.
So wie ein Kind im Ohr.
Ja, aber er hat viel früher, er hat sehr viel professioneller das gemacht. Nur der Optikmarkt waren immer mindestens 50% der Bevölkerung. Es war ein Markt von 40 Millionen Brillenträgern plus. Während in der Akustik hatten sie 5-7 Millionen. Und davon sind wir an die Hälfte gerade rangekommen. War überhaupt nicht vergleichbar. Und dann haben Fielmann und ich eine gemeinsame Firma gegründet. Da wollten wir diesen Weg schon gehen, gemeinsam. Die Idee war super, nur wir waren 10, 20 Jahre zu früh. Es war nicht möglich. Der deutsche Markt hat das so nicht
erkannt. Was war die Idee? Die Idee war, mit Fielmann zusammen eine Hybriden, Firma zu
gründen? Sogenannten Hybriden, also Optik und Hörgeräteakustik in einem Laden anzubieten. Und haben auch ein paar Läden gemacht, aber die Probleme waren dann so, dass wir gesagt haben, das macht im Moment keinen Sinn.
Was für einen Namen hatten dann die Läden? Trotzdem Fielmann oder trotzdem Kind? Oder wie war der Name?
Oh Gott, wie hieß die Akustik hieß.
Und eine ganz andere Marke?
Ja,
eine andere Marke. Komplett andere Marke?
Ja. Aber es hat nicht geklappt. Es ging schon auch bei Mitarbeitern. Die Optiker haben die Akustiker abgelehnt, umgekehrt auch. Banalste Sachen, die man sich im Leben erstmal nicht vorstellt. Ne? Na gut. Und dann hat Fielmann irgendwann mit Hörgeräten selber angefangen, dann später. Und hat das auch, also ich habe gar nicht, ist okay, wenn die das machen.
Aber haben die das hat uns auch nicht abgegriffen?
Es wird immer jetzt gesagt, wir haben das gemacht. Nein, sondern das hat mein Sohn mit einem outgesourcten Unternehmen der Uni St. Gallen gemacht, dass sie gesagt haben, wo haben wir Wachstumspotenziale? Und was ist artverwandt? Und dann kommt man natürlich Sinnesorgane, ist klar, dann kommt man eben Ohren und Augen. Und dann haben wir gesagt, gut, den Weg können wir uns vorstellen. Und dann haben die über Zeitraum X ein Konzept erarbeitet. Das begann eben wirklich Beratungsphilosophie, Preisstruktur, Ladenbau, Produktpräsentation, und das Ganze schon EDV gesteuert und was da alles so an Konzeptionen dann entwickelt wurde. Und dann haben wir gesagt, wir starten. Und wir haben ja in der kurzen Zeit, haben wir jetzt aktuell, glaube ich, 150 Läden, überwiegend als Hybriden, aber auch noch Einzelgeschäfte. Und das Konzept ist super. Wir sind sehr erfolgreich, aber wir machen nichts gegen Fielmann. Wir arbeiten nur für unsere Marke, nicht für Fielmann. Und Fielmann arbeitet für Fielmann und nicht gegen jemanden.
Und der Brillenmarkt ist ja deutlich größer als der Hörgerätemarkt.
Ja,
der ist
deutlich größer. Ja. Aber interessant ist, dieser Markt ist auch sehr fragmentiert noch. Und es gibt wenig große. Wenn ich mir Dirk Rossmann ansehe und DM und Müller, dann beherrschen heute drei Unternehmen den Drogeriemarkt. Ja. Das ist in der Optik auch, trotz Fielmann, trotz Apollo, sind wir noch weit von entfernt, einen Markt zu dominieren. Das heißt, wir brauchen auch in diesen Märkten, deshalb sind wir vielleicht noch zur richtigen Zeit mit unseren Optikaktivitäten in den Markt eingestiegen. Wir brauchen hier auch eine Konsolidierung der Märkte.
Aber meine Frage wäre, also die Hörgerätkunden sind ja eine bestimmte Zielgruppe. Brille könnte man jetzt sagen, ist ja mittlerweile ein Trendprodukt, könnte jeder kaufen. Sagt ihr dann trotzdem, dass okay, dass das, was wir anbieten in der Augenoptik, ist nur für unsere Zielgruppe gedacht oder ist für alle
nein,
gedacht?
Nein, das ist für den Brillenmarkt.
Das wäre aber eigentlich doch eine smarte Nischenpositionierung, oder nicht?
Hier, unser Laden Hildesheim zum Beispiel läuft in der Optik richtig gut. wir haben das nicht. Wir haben einen Gedanken gehabt, Hörgeräte ist heute akzeptiert, sind auch voll digital, haben hohen audiologischen Nutzen, in der Zwischenzeit auch insgesamt eine gute Akzeptanz, früher ja nicht gab. Da mussten nur die keine Alternative hatten, die mussten dann, aber die anderen haben dann irgendwann gesagt, sehr furchtbar. Da sind wir heute weit, weit von entfernt. Hörgeräte sind akzeptiert, sind Hightech-Produkte, alles super. Aber immer noch verbindet die Öffentlichkeit, wenn einer ein Hörgerät hat, ist er alt. Ja? Und jetzt dadurch, dass wir Hybriden machen und auch eben bis zu 600 Quadratmeter, sind natürlich ganz anderer Auftritt. Oh.
Da ist dann im Kopf ein anderer Mechanismus drin, ne? Wahrscheinlich.
Bitte?
Da ist dann auch wahrscheinlich im Kopf des Kunden ein anderer Mechanismus.
Ja, genau.
Ich bin nicht alt und ich bin hier.
Ja, genau. Die gehen da, weil man nicht weiß, holt er sich jetzt eine Brille, kauft er sich ein Hörgerät, das ist das eine. Die Hemmschwellen haben sich vollkommen verändert, also deutlich reduziert. Und das zweite ist, das ist der Hybrid, dass wenn einer ein Hörgerät hat, dann braucht er in der Regel auch eine Brille. Wenn er jetzt sieht, die haben auch Brille, kauft er die Brille natürlich. In der Regel, wenn er zufrieden ist, auch die Brille bei uns. Das sind so, und wenn einer eine Brille hat und braucht irgendwann ein Hörgerät, dann der umgekehrte.
Cross-Selling,
ja. Das machen wir sehr erfolgreich. Aber insgesamt sind wir im Markt, weil wir auch Eigenlabel haben. Wir haben zwei Kreative in Paris und in Wien und lassen diese Brillen dann bei einem großen Hersteller fertigen. Und die werden aber bei uns in den Läden nur unter der Marke Kind verkauft und nur bei uns. Die gibt es nirgends anders. Und das ist ein guter Weg.
Willst du aber auch hier später die Wertschöpfungskette erweitern und selber produzieren?
Das kann man jetzt nicht schließen. Fielmann hat es zum Beispiel. Okay. Ja, der macht das ja. Also ich schließe nie, in Rathenow hat er seine Fertigung, also ich schließe nie was aus. Aber jetzt wäre es zu früh.
Du hast eben gesagt, digitale Komponenten in den Hörgeräten, sehr modern mittlerweile. Und wenn du so generell jetzt mitbekommst, auch künstliche Intelligenz und Digitalisierung, Transformation, ist das mittlerweile so, dass du sagst, hey, passt auf, ihr macht das schon? Also du hast da irgendwie einen Digitalchef bei dir, einen KI-Chef bei dir und vertraust einfach deren Meinung, weil teilweise ist es so, obwohl ich mich mit den Themen beschäftige, habe ich selber trotz meines Alters und trotz meiner Kompetenz in den Bereichen das Gefühl, dass man immer irgendwie jeden Tag überrannt wird mit Neuigkeiten, mit nochmal neuen Technologien und man gar nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich up to date.
Ja, schwierig.
Wie machst du das?
Ja gut, wir haben verantwortliche Mitarbeiter, also ich kann das ja nicht mehr. Muss man
so. Aber lässt du jetzt noch berichten oder so?
Ja, natürlich. Ich bin immer, also das muss ich mal, den Anspruch stelle ich mal. Erstmal fühle ich mich noch fit. Das eine arbeite gerne.
Du bist auch Tennis.
Ja, und arbeite gerne und. Aber was entscheidend ist, habe ich aber immer gehabt. Ich war immer veränderungsbereit. und immer innovationsoffen. Also ich habe das mal vor 30, 40 Jahren im Unternehmen, als ich dann anfing, und dann kamen immer die Bedenkenträger. Es geht aber nicht, weil. Und da habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt, in Anführungsstrichen. Und da habe ich gesagt, pass auf, jetzt machen wir einen Deal. Ihr könnt mir immer 5 Minuten erzählen, warum es nicht geht. Ich höre auch zu. Aber 55 Minuten habt ihr Zeit zu sagen, wie ihr das vielleicht doch lösen könnt. Also die Philosophie und die Denkprozesse einfach zu öffnen und zu verändern.
Glaubst du, das ist dein Erfolgsgeheimnis? Dass du Menschen aktivieren kannst, anders zu denken?
Auf jeden Fall ein kleiner Baustein ist es mit Sicherheit auch. Ja, ja. Ja. Erfolg ist vieles. Das ist viele Bausteine.
Was ist für dich Erfolg?
Für mich, ich unterscheide 2 Sachen. Da bin ich sehr konsequent. Unternehmen, deswegen auch in der Volkswirtschaft. Ich finde jedes Unternehmen toll, es innovativ ist, erfolgreich ist im Wettbewerb und gute Erträge erwirtschaftet. Dann kann man darüber noch diskutieren. Ich bin dafür, sie zu thesaurieren. Aber man kann da natürlich manchmal auch ein bisschen differenzierter diskutieren.
Das ist ja auch eure Philosophie, ne? Dass ihr immer thesauriert.
Thesaurier war immer meine Philosophie. Ja. Dann bin ich wirklich, dann sollen die Unternehmen so viel wie möglich verdienen. Wenn sie das dann in Forschung, Entwicklung und in Optimierung der Produktion und alles investieren, um genau die Wettbewerb oder Wettbewerbsvorsprünge auch zu erarbeiten. Das sind doch immer die Aufgaben. Man muss doch immer schneller und besser sein als die anderen. So einfach ist Wettbewerb. Das ist eigentlich einfach, nur die meisten verstehen es nicht.
Ja.
Nee, da bin ich immer offen gewesen. Ja, ja.
Aber jetzt hast du von Unternehmen gesprochen, die so im Wettbewerb da irgendwie sich entwickeln sollten. Wenn du ein Unternehmen dir aussuchen könntest, welches du gerne gegründet hättest, hast du da eins im Kopf, wo du sagst, hätte ich Kind nicht gehabt, hätte ich das gerne gegründet? Ich glaube, Rossmann wäre zu einfach gewesen, war immer was anderes. Bei mir zum Beispiel ist das Liebherr. Ich hätte gerne Liebherr mal gegründet gehabt, aber das war nicht meine Zeit.
Ja, sind die, das, die sind, ich kenne das vom Namen her natürlich, aber die Inhalte kenne ich zu wenig.
Die sind global gesehen Marktführer, deutsche Firma, sehr profitabel, sehr gute Ergebnisse. Six fand ich auch super spannend, weil Six hat mittlerweile gesagt, die haben sehr, sehr gute Ergebnisse. Der Kai Andrijewski, der hat auch an der PFA gelernt.
Ich habe, klar, wenn ich vor 10 Jahren oder 15 Jahren gefragt wurde, dann hätte ich noch industrielle Unternehmen auch genannt. Jetzt denke ich schon wieder eher im Bereich der Digitalunternehmen.
Und an wen denkst du so? Also welche Namen?
Ich finde, sag mal, das ist ja nicht nur, da ist ja Bund, ist ja Musk.
Ja.
Weil das so ein Verrückter ist, nicht?
Ja.
Politisch natürlich leider auch. Aber immerhin, diese Leute, wir brauchen solche Leute, die verrückt sind, die kreativ sind, die mutig sind und das treiben die Prozesse. Solche oder eben hier der hier der verstorben ist dann.
Steve Jobs.
Und solche Leute, das finde ich immer super, weil das sind die Treiber. Es sind ja immer dann doch einzelne Leute, die einfach so kreativ sind, so innovativ sind und solche Visionen haben, die setzen das um, was wir schon nicht verstehen. Mhm. Das sind dann natürlich die Leute, die mich immer begeistern. Wenn ich das könnte, wäre ich der glücklichste Mensch.
Liest du gerne Biografien nach solchen Menschen?
Ja, aber nee. Sondern ich bin, wenn ich lese, Geschichte und politische Bücher.
Und Politik von wem?
Ja, jetzt aktuell habe ich sehr viel über die Ukraine, über Zelensky und solche Sachen. Über Putin 3 oder 4 Bücher gelesen.
Krass, okay.
Ja, also Geschichte hat mich immer interessiert.
Und dein Lieblingspolitiker aus der Geschichte wäre wer gewesen? Wem hättest du gerne so einen Podcast gemacht?
Ich muss sagen, ich bin sehr demokratieaffin. Okay. Deshalb, ich könnte mir schon einige Persönlichkeiten der Politik vorstellen, die in andere Wege gegangen sind, wo es sicher auch interessant wäre, wenn sie sich wirklich ehrlich öffnen würden, mit solchen Leuten mal zu reden, zuzuhören, damit man versteht, was hat sie angetrieben? Warum denken sie?
An wen denkst du da gerade? Du hast gerade einen Namen im Kopf.
Ja, auch Verbrecher wie Stalin oder Diktatoren wie Stalin. Ja, warum war der so?
Was waren die Hintergründe? Was waren die Gedanken? Ja,
und warum lässt der Menschen da Millionen sterben, um sein Ziel der Industrialisierung zu erreichen? Ne? Hm. Ja, krass. Wie tickt so ein Mann? Das würde, aber sonst würde ich immer so Demokraten, ich bin schon absoluter Anhänger der Demokratie. Ich hoffe nicht, dass wir leichtsinnig was aufgeben. Und da gibt es schon, selbst bis hin so eine Persönlichkeit, auch wenn ich nur die deutsche Geschichte mal nehme, Adenauer, weil der war noch Dritter Reich. Ja. Dann hat er hier den Wiederaufbau gemacht, dann so Persönlichkeiten wie Brandt. Solche Leute, das wäre auch immer spannend, weil die haben alle eine Geschichte auch noch. Und deshalb, wie haben sie sich dann für diesen Weg entschieden, den sie dann auch sehr konsequent und im Ergebnis ja auch sehr erfolgreich umgesetzt haben.
Ne? Sag mal, bist du eigentlich religiös?
Wenn ich ehrlich bin, zurückhaltend.
Weil auf der einen Seite halt Nachkriegsgeneration, die Eltern vielleicht geprägt, auf der anderen Seite bist du ein sehr rationaler Mensch und denkst eher sehr krass in Logik und Zahlen.
Ich
sage
nur offen, ich bin ausgetreten aus der Kirche. Schon.
Und aber das heißt immer, finde ich, nichts. Also bitte? Ich finde, das heißt immer so nicht so viel, weil man kann ja die Religion trotzdem ausüben für sich.
Genau, das ist, eine schießt andere nicht aus, dann müsste man über die Institution der Kirche reden. Nein, aber ich bin dann wieder eingetreten und ganz pragmatisch, ist verrückt, aber das ist mir immer noch auch diese Institution lieber. Ein paar Freunde von mir sind verstorben und alle waren nicht in der Kirche. Ich zu dem Zeitpunkt ja auch nicht. Und dann waren die Beerdigungen. Und die waren so jämmerlich. Diese freien Redner, die haben so rumgelabert. Vielleicht gibt es auch gute. War vielleicht eine schlechte Auswahl. Ich will keinen da. Gibt ja vielleicht auch richtig gute freie Redner. Aber da war es nicht der Fall.
Aber was glaubst du denn? Was kommt denn nach dem Tod? Glaubst du an etwas? Dass du was?
Nee.
Okay. Menschen sind da, die existieren und sie gehen
Die einzige Frage, die ich noch entscheiden muss, ob ich mich verbrennen lasse oder ob ich mich anders auflöse, wie ich so sage.
Aber was denn dann für dich der Sinn des Lebens?
Bitte?
Was denn dann für dich der Sinn des Lebens? Das wäre einfach existieren?
In der Zeit erstmal dankbar. Ich bin ja nur schon 80. Ich war nur in den letzten 50 Jahren nicht einen Tag krank. Ich bin dankbar, ich bin gesund.
Nochmal? Du warst in den letzten?
Nicht krank.
In den letzten 50 Jahren, hast du gesagt?
Ja.
Du hast in den letzten 50 Jahren jeden Tag gearbeitet?
Immer gearbeitet. Ja. Mit Freude. Und immer ergebnisorientiert. Aber ich habe da große Freude in meiner Arbeit gehabt. Aber dankbar, ich weiß, Voraussetzung zum Beispiel ist eben Gesundheit. Und ich bin dankbar, dass ich 5 Jahrzehnte nie krank war. Ja, und ich lehne es auch ab, über den Tod zu reden oder über den Tod nachzudenken. Weil ich glaube, das ist so sinnlos. Das hemmt nur Kräfte und alles andere.
Okay.
Nein, sondern ich sage, der Tag kommt und dann akzeptiere ich ihn. Ich werde mich auch nicht darauf vorbereiten. Er kommt, Ende. Und ich gehe ganz pragmatisch damit um.
Ich habe noch...
Respektiere das, aber ich bin immer dankbar.
Ja.
Und wenn es einen Gott gibt, dann bin ich dem auch dankbar.
Ich habe noch tausende Fragen, aber Tim guckt zu mir rüber und sagt, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben immer so eine abschließende Frage. Ich weiß, du bist kein richtiger Hildesheimer, aber gut, Hannover ist einmal um die Ecke. Wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Natürlich hier, wo wir jetzt sind. Wie heißt das? Dammstraße?
Bischofsmühle, Haus der Industrie.
Ja, Haus der Industrie. Nein, das ist die Altstadt, sag ich mal. Wo das Hotel ist.
Van der Valk.
Van der Valk und dieser ganzen Gebäude da, der Marktplatz.
Ja. Okay.
Den finde ich in Hildesheim wirklich, fahre ich immer mit Freude hin und gucke mir das auch mit Freude an.
Das nächste Mal, wenn du hier bist, das nächste Mal, wenn du in Hildesheim bist, dann essen wir beide gemeinsam auf dem Marktplatz ein Eis.
Dann lade ich aber ein. Okay?
Alles klar. Vielen Dank.
Die anderen beiden Herren natürlich sind mit eingeladen. Das gehört immer dazu.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich bin gerne gekommen. Herzlichen Dank.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.